Ich habe euch jemanden mitgebracht in meiner Präsentation. Genau, den William Carey. William Carey, weiß jemand, wer das ist oder kennt jemand diese Person? Hat schon jemand von der gehört? Okay, ich sehe so 3-4 Hände, nicht viele, das ist gut, das heißt, ihr kennt ihn nicht. Das heißt, ich kann euch was Neues erzählen. William Carey, das war ein Missionar und Bibelübersetzer, und zwar in Indien. Also, er kam eigentlich aus England, aber er war 40 Jahre in Indien Missionar. Und von vielen wird er als der Vater der modernen Missionsbewegung gesehen. Eigentlich wuchs Carey unter recht armen Verhältnissen in England auf. Das heißt, er ist einfach auf einem kleinen Dorf groß geworden. Der hat dann irgendwann als junger Mann die Ausbildung zum Schuhmacher gelernt und hat als Schuhmacher gearbeitet. Aber Carey war ein recht ehrgeiziger junger Mann und er hat sich mit Hilfe von ein paar Büchern selber Fremdsprachen beigebracht, ganz alleine, und hat dann Stück für Stück immer mehr gelernt. Und irgendwann wurde er zum Dorflehrer und später sogar zum Pastor. Und unter ihm haben sich ganz viele Menschen auch für Jesus entschieden. Aber das war ihm immer noch nicht genug. Und er hat nämlich ein großes Anliegen gehabt, das ihm immer auf dem Herzen lag, nämlich die verlorene Welt. Er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass es Millionen von Menschen gibt, die ihr Leben lang leben und nicht einmal von Jesus hören. Es kann nicht sein. Und deswegen hat er dann in ganz England, wo er gelebt hat, diesen Gedanken gestreut, hey Leute, wir müssen Missionare aussenden. Und für uns klingt das jetzt vielleicht normal. Wir kennen das Konzept von so Missionsgesellschaften, von Missionaren, wir kennen das. Es ist normal bei uns. Aber in seiner Zeit war das nicht normal. Da gab es sowas nicht. Es gab in ganz England nicht eine einzige Missionsgesellschaft. Das Schöne ist, nach einigen Jahren des Aufrüttelns und immer wieder von diesem Gedankenstreuen, irgendwann waren da genug Leute davon überzeugt, ja, Mission ist dran, ja, wir brauchen Mission. Und dann haben die sich zusammengetan und haben gesagt, okay, wir gründen eine Missionsgesellschaft. Die hatten da schon so ein Vorbild, das gab es schon in einem anderen Land und haben gesagt, wir machen das jetzt auch. Und insbesondere 5 Männer haben sich zusammengetan, einer von ihnen war William Carey, und zusammen haben gesagt, okay, wir wollen diesen Gedanken vorantreiben. Und schon nach ein paar Tagen wussten sie, okay, unser erstes Ziel als Missionsgesellschaft soll Indien sein. Wir wollen Missionare nach Indien schicken. Und dann saßen die zusammen, haben überlegt, wie das denn sein soll. Und einer dieser 5 Männer hat dann Folgendes gesagt. Es gibt eine tiefe Goldmine in Indien. Eine erstaunliche Mine, die vermutlich bis zum Mittelpunkt der Erde reicht. Das Gold in dieser Mine gehört Christus, aber wer ist so mutig, in diesen dunklen Schacht hinabzusteigen, die Mine zu erforschen und das Gold an die Oberfläche zu bringen. Ein Bild natürlich, ne? Für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber wenn sie Jesus kennenlernen, ist das total wertvoll. Und es gibt so viel Potenzial in Indien, aber wer ist so mutig, wirklich nach Indien zu gehen, in diese fremde Welt? Damals war das ja alles noch etwas anders. Man sieht, das war 1700 irgendwann. Da gab es noch nicht so viel Technik oder irgendwas. Es war eine fremde Welt. Und Carey, der sagte auf der Stelle, ohne zu zögern, ich werde gehen. Auch wenn ich schwach bin, ich gehe in seiner Stärke. Aber, jetzt kommt ein sehr schöner Satz, meine lieben Freunde, ihr müsst mir eines versprechen, nämlich, dass wenn ich in die Mine gehe, ihr das Seil festhaltet. Ich finde das so schön, das Bild. Carey sagt, okay, ich bin bereit, ich gehe, aber ich schaffe das nicht alleine. Das ist eine große Aufgabe, die ist viel zu groß für mich. Ich kann das gar nicht alleine. Ich brauche euch. Ich brauche euch, meine Freunde. Ich brauche Gemeinschaft. Aber wenn ihr das mir seid, wenn wir intensive Gemeinschaft haben, wenn wir uns austauschen, wenn ihr mich ermutigt und wenn wir das gemeinsam anpacken, mit anderen Worten, wenn ihr dieses Seil festhaltet, dann kann ich gehen, dann bin ich bereit, auch in diese tiefe Mine hinabzusteigen und ich weiß nicht, was mich erwartet, aber das ist dann okay. Ihr haltet das Seil. Und genauso geschah es auch, ich finde das so schön, diese Männer versprachen Carey, einer nach dem anderen, ja Carey, ich werde das Seil halten. Und das Schöne ist, sie haben es auch wirklich gehalten. Jeder dieser 4 Männer hat bis zum Lebensende intensive Gemeinschaft mit Carey gepflegt. Die einen waren in England, er war in Indien und das war gar nicht so leicht, aber sie haben ihm den Rücken freigehalten, sie haben ihn finanziell unterstützt, sie haben Gemeinschaft gehabt, sich ausgetauscht, ihn ermutigt, immer weiter, also dieses intensive Beisammensein gepflegt. Und dadurch konnte Carey wirklich ganz Großes in Indien mit Gott erleben. Ich finde das so schön. Alleine von uns aus können wir nicht groß was schaffen. Also ich als Christ, ich bin mit meiner Kraft total begrenzt. Aber wenn ich meinen Glauben in so intensiver Gemeinschaft mit anderen Christen lebe, dann setzt das ganz neue Kräfte frei und dann kann ich auch meinen Dienst erfolgreich angehen oder kann auch das tun, wozu ich berufen bin. Wir kommen da gleich drauf zurück. Ein paar Worte zum Anfang. Heine hat gerade schon gesagt, wir starten heute mit dem 2. Timotheusbrief. Und das ist so ein richtig starker Brief, finde ich. Also das sind nur 4 Kapitel, nur 83 Verse, glaube ich. Also gar nicht lang. Aber jeder einzelne dieser Verse, der ist so richtig voller Leben. Der steckt voller Wahrheit. Und vor allem ist mir beim Lesen aufgefallen, der ist so total aktuell. Der spricht genau in unsere Zeit heute hinein, in unsere verrückte Welt. Da passt dieser Brief super rein. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Brief gemeinsam so Stück für Stück durchgehen werden. Und ich bin wirklich gespannt, was Gott uns sagen will. Ich meine, es ist Gottes Wort, es ist sein Brief auch an uns. Lass uns da wirklich gespannt sein. Wir fangen heute mit diesen ersten 7 Versen an. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die gerne mit aufschlagen, im 2. Timotheusbrief. Ganz kurz zum Anfang, das sind 7 Verse. Die ersten beiden Verse, das sind so eine Art Einleitung. Und ab Vers 3 geht es dann so richtig los mit dem eigentlichen Brief. Genau, ich starte mal mit diesen ersten beiden Versen. Ich habe die auch mitgebracht in der PowerPoint. Könnt gerne mitlesen. Also, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Okay, wie schon gesagt, das sind so Einleitungsverse. Das heißt, man erfährt so ein bisschen was über den Zusammenhang des Briefes. Heutzutage haben wir in unseren Briefen so eine Art Briefkopf. Ich habe den mal hier so dargestellt. Wir haben oben erstmal so den Absender. Das heißt, wir erfahren, wer den Brief geschrieben hat. Dann erfahren wir, an wen sich der Brief richtet. Und dann in der Überschrift gibt es auch so ein bisschen so Infos, um was es denn so ganz, ganz grob geht in dem Brief. Und so ähnlich kann man auch diese ersten beiden Verse verstehen. Wir erfahren etwas über den Autor, die Adressaten und über die Art des Briefes. Lass uns mal diese 3 Punkte schnell durchgehen zum Einstieg. Erst einmal, wer schreibt den Brief? Ganz einfach, das erste Wort des Briefes, Paulus. Paulus schreibt diesen Brief. Und wer ist Paulus? Er ist ein Apostel Christi Jesu. Apostel, das ist so ein Wort, das heißt so viel wie ein offiziell eingesetzter und ausgesandter Bote. Und zwar ist Paulus offiziell ausgesandt von Jesus Christus. Und zwar durch Gottes Willen. Das heißt, Paulus schreibt diesen Brief nicht als irgendwer, irgendein Autor, den man so lesen kann, wie jeder andere. Nein, Paulus schreibt diesen Brief als jemand, der von Gott dem Vater und von Jesus Christus gemeinsam ausgesandt wurde und in dessen Autorität jetzt zu uns spricht. Das galt damals für den Empfänger, das gilt auch für uns heute. Ich finde das so schön. Das ist ein Brief nicht von Paulus, von irgendeinem Lehrer. Nein, das ist ein Brief von Gott durch Paulus an uns. An wen richtet sich der Brief? Vers 2 an Timotheus. Und wer ist Timotheus? Paulus' geliebtes Kind. Vielleicht zum Verständnis, Paulus meint hier keine leibliche Verwandtschaft. Also die beiden waren nicht leiblich miteinander verwandt. Liest man die Apostelgeschichte, erfährt man, dass die beiden sich erst als Erwachsene kennengelernt haben. Und dennoch sind sie so etwas wie eine geistliche Familie. Das ist der Punkt, es ist das geistliche Kind. Timotheus und Paulus, die erleben ganz viel miteinander zusammen. Die wachsen so richtig zusammen und werden zu einer Familie. Und Paulus, der wird so eine Art Vater für Timotheus. Er ist so eine Art Mentor, der sich um Timotheus kümmert, der ihn voranbringt im Glauben. Und ja, das ist wie ein guter Vater das macht. Nimmt man so verschiedene Stellen zusammen, wird deutlich, ja, dass dieses Verhältnis wirklich ganz, ganz intensiv war. Paulus lernt Timotheus auf seiner Missionsreise kennen und der kommt in den Ort, wo Timotheus gewohnt hat und er hört davon Timotheus und hört, dass dieser Timotheus, das ist ein junger Mann zu dem Zeitpunkt, einen ganz guten Ruf unter den Christen hat. Und scheinbar ist Paulus so angetan davon, dass er Timotheus einfach mitnimmt auf seine Missionsreise und los geht's. Und am Anfang ist Timotheus noch so ein, ich sag mal, ein einfacher Helfer, so verstehe ich das. Aber nach und nach wird Timotheus immer mehr zu einem wirklich engen Vertrauten und zu einem wirklich wertvollen Mitarbeiter. Und die werden ein richtig enges Team, die beiden. Die wachsen ganz eng zusammen. Und die gehen durch viele Schwierigkeiten, durch alles Mögliche gehen die durch. Ja, und Paulus ist wirklich so ein Vater für Timotheus. Ich finde das so schön, diese Beziehung zwischen Paulus, diesen älteren, reifen Christen, der sich dieses jungen Mannes annimmt und ihn voranbringt. Er setzt ihn ein, er hilft ihm, er unterstützt ihn, er macht ihm Mut und so kann Timotheus wachsen. Timotheus, wir erfahren, das ist ein recht schüchterner, Mann eigentlich ist, aber durch diese Beziehung mit Paulus kann er ganz Großes erreichen. Und ich glaube, dieses Prinzip, das hat voll viel auch uns zu sagen. Ich glaube, diese Art Beziehung, die die beiden leben, das ist etwas, was wir genauso auch machen können oder vielleicht auch sollen. Es ist so schön, wenn man einen reiferen Christen hat, so eine Art Mentor, der sich einen jüngeren Christen schnappt oder einen, muss nicht mal altersmäßig jünger sein, sondern vielleicht im Glauben einfach noch unreifer. Das ist der Mentee und die gemeinsam leben diese Beziehungen, helfen sich gegenseitig und vor allem hilft der Reifere dem weniger Reifen. Ich glaube, davon profitieren beide Seiten. Das Problem ist nur, solche Beziehungen, die entstehen meistens nicht von selbst, weil meistens neigen wir dazu, irgendwie in unserem eigenen Dunstkreis zu bleiben. Also ich bleibe bei meinen Freunden, die sind alle so ungefähr gleich weit wie ich und jeder andere bleibt so in seinem Kreis, so normalerweise. Das ist in uns Menschen, glaube ich, drin. Aber wenn man sich bewusst dazu entscheidet, auch mal aus diesem kleinen Kreis herauszutreten und zu sagen, okay, ich mache mich auf die Suche nach einem geistlich reiferen Christen, der ist vielleicht in einem ganz anderen Alter als ich, ein anderer Beruf, ein ganz anderes soziales Milieu. Einfach mal einen reiferen Christen, ich schnapp mir den und ich kann von dem lernen. Oder umgekehrt, ich weiß vielleicht, okay, ich bin jetzt schon seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs, ich habe schon vieles gelernt, ja, ich kann hier einfach mal gucken, wer von den neueren Christen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, braucht jemanden, der ihm hilft, dran zu bleiben. So kann man eine Beziehung aufbauen, auch mit jemandem, den man vielleicht am Anfang gar nicht so gut kennt, aber dann Stück für Stück zusammenwächst und nachher irgendwann ja eine geistliche Familie sogar bilden kann. Total das schöne Bild. Und ich will euch Mut machen, ich will dir Mut machen. Denk mal drüber nach, wie steht es um dich? Bist du vielleicht bereit, ein Mentor zu sein oder brauchst du gerade einen Mentor? Mach dir mal Gedanken und mach dich auf die Suche. Bei Paulus und Timotheus sehen wir diese intensive Beziehung und die spiegelt sich auch in diesem ganzen Brief richtig deutlich wider. Das ist hier kein irgendwie hochtheologischer Brief oder so ein theoretisch abstraktes Schreiben. Irgendwie. Nein, das ist so ein Brief von einem Mentor an seinen Menti. Das ist ein total praktischer Brief. Paulus, der ermutigt Timotheus, der ermahnt ihn auch hier und da und sagt, okay, mach lieber das und das, pass da auf, mach dies und dies. Es ist so ein richtig schöner, herzlicher Brief. Das sieht man auch direkt an dieser Begrüßung in Vers 2. Paulus sagt hier, Timotheus, ich wünsche dir von ganzem Herzen, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott. Also es ist sowas richtig persönlich, was ganz Schönes, finde ich. Und genau in dieser Herzlichkeit, dieser Beziehung geht es auch weiter. Ab Vers 3. Ich lese mal die nächsten drei Verse. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke, in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk auch deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin überzeugt, auch in dir. Ich finde, das sind so richtig, ja, so persönliche, warme Worte. Paulus sagt hier, hey, Timotheus, ich vermisse dich voll. Es ist so mit meinen Worten so, hey Timotheus, ich habe so, wie sagt das hier, ich bin so voller Verlangen, dich zu sehen. Das heißt, ich habe so eine richtige Sehnsucht nach dir. Ich will dich unbedingt wiedersehen und ich bin überzeugt davon, wenn wir uns dann wiedersehen, dann werde ich mit Freude erfüllt werden. Das heißt, es wird so richtig schön sein. Ich freue mich richtig darauf, dich eines Tages wiederzusehen. Und bis dahin, das kann Paulus nicht anders, als einfach für Timotheus zu beten und zu danken, und zwar Nacht und Tag immer wieder. Und er erinnert sich immer wieder an das zurück, was die beiden miteinander erlebt haben. Er erinnert sich an all das zurück und auch an das nicht so Schöne. Teilweise, scheinbar war nicht alles so leicht. Er sagt hier, ich erinnere mich auch an die Tränen, die du hattest. Das heißt, es war hin und her, vielleicht war der Abschied traurig gewesen, man weiß nicht genau, aber so oder so, Paulus, Der will Timotheus unbedingt wiedersehen. Er hat so eine richtige Sehnsucht nach Timotheus. Wie kommt das? Wie kommt es, dass Paulus Timotheus so vermisst oder ihn so gerne wiedersehen will? Gut, man könnte sagen, ist doch ganz klar, das sind enge Freunde, ist doch klar, dass sie sich wiedersehen wollen. Ja, könnte Sinn machen, ist hier aber tatsächlich nicht der Grund. Der Grund hier, der liegt noch tiefer als eine Freundschaft. Der Grund liegt in Vers 5. Paulus sagt hier, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Also für Paulus ist es deswegen so wichtig, Timotheus wiederzusehen, weil Timotheus einen echten, ungeheuchelten Glauben in sich hat. Also weil Timotheus diesen Glauben hat, will Paulus ihn sehen. Wieso? Also ich meine, warum ist ihm das so wichtig, dieser echte Glaube? Ich denke, das geht in so eine bisschen ähnliche Richtung wie das, was vorhin bei William Carey deutlich geworden ist. Paulus weiß, dass er alleine von sich aus, alleine als Christ, total schwach ist. Er kann nicht all das schaffen, was er gerne schaffen würde, weil er allein ist, aber in intensiver geistlicher Gemeinschaft mit einem wahrhaft Gläubigen, da ist so viel mehr möglich. Paulus weiß, dass eine intensive Gemeinschaft, so eine richtig intensive Gemeinschaft, wo man sich austauscht, wo man gemeinsam in der Bibel liest, wo man darüber redet, was man mit Gott erlebt hat oder wo man persönlich herausgefordert ist, wo man all das miteinander bespricht und teilt, in so einem intensiven Zusammensein, da entsteht neue Kraft. Kennst du so eine Sehnsucht nach echter geistlicher Gemeinschaft mit einem engen Freund vielleicht, der im Glauben steht, dieses intensive Zusammensein? Ich glaube, das ist so ein urbiblisches Prinzip. Also dieses Prinzip, dass in dieser geistlichen Gemeinschaft unter Gläubigen, dass da Kraft liegt. Das sehen wir schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Mose, als der mit seinem Dienst total verzweifelt. Oder bei David, als seine Familie entführt wird. Das sehen wir bei Elia, als der total den Burnout hat und sterben will. Oder auch bei Daniel, als er vor dieser unmöglichen Aufgabe steht und dann seine Freunde kontaktiert. In all diesen Geschichten sind das Männer, die im Glauben stehen, aber total am Ende sind. Die wissen nicht weiter. Aber dann haben sie so eine geistliche Gemeinschaft, die erleben Gott auf einmal im Zusammensein und plötzlich sind die wie ausgewechselt. Plötzlich haben die wieder ganz neue Kraft und können losgehen und Großes mit Gott erleben. So ähnlich ist es auch bei Petrus. Ich denke, die Geschichte ist schön bekannt. Petrus verleugnet Jesus und nach dieser Verleugnung ist er erstmal voll am Ende. Der ist fertig mit der Welt. Der will eigentlich nur noch aufgeben, in seinen alten Beruf gehen und nichts mehr machen. Und dann kommt Jesus und sagt, hey Petrus, komm, wir frühstücken jetzt zusammen. Und dann haben die so ein richtig schönes, intensives Gespräch. Und nach diesem Gespräch ist Petrus komplett ausgewechselt. Schon ein paar Wochen später predigt er vor Tausenden von Leuten. Und ich glaube, genau das hat auch Paulus hier vor Augen. Er nennt es hier mit Freude erfüllt werden. An anderen Stellen, zum Beispiel im Römerbrief, oh, das ist leider verrutscht mit der PowerPoint, im Römerbrief sagt er, dass diese Gemeinschaft ihn tröstet oder auch, dass man dadurch gestärkt wird. Oder im Thessalonicher Brief, Kapitel 3, sagt er, dass das einen befestigt. Das sind jeweils so ein bisschen andere Vokabeln, ein bisschen andere Worte, aber alle meinen eigentlich das Gleiche, dass diese geistliche Gemeinschaft, nach der sich Paulus hier sehnt, dass die neue Freude bringt, neue Kraft bringt, neues Leben bringt und dann einen befähigt. Wie ist das mit dir? Hast du auch solche Erfahrungen schon mal gemacht? Es würde mich jetzt total interessieren, so Geschichten von euch zu hören. Ich glaube, viele sind hier, die genau solche Erfahrungen gemacht haben mit Jesus, mit Gott. Ich kenne das bei mir auch, dass man irgendwie, dass ich zum Beispiel in meinem Dienst irgendwie total an mein Ende komme. Ich bin irgendwie vielleicht total entmutigt oder habe einfach keine Kraft mehr, weiß gar nicht, wie ich den nächsten Dienst noch schaffen soll, das nächste Thema vorzubereiten oder was auch immer. Und eigentlich will ich nur noch aufgeben. Eigentlich denke ich mir, okay, komm, ich schmeiß das. Aber dann kommt irgendwie diese eine so richtig gute Predigt. Oder dieser Hauskreis, der mich so richtig anspricht. Oder so ein Gespräch mit meinem guten Freund, wo wir uns einfach austauschen und beten. Und ganz plötzlich ist da so ganz neue Kraft da. Und das, was ich vorher aufgeben wollte, geht dann wieder. Und dann sehe ich, wie Gott mich gebraucht und kann das gar nicht einordnen, weil er das dann irgendwie macht. Ich finde das so schön. Und ich glaube, dieses Prinzip ist durch und durch klar. Die Frage ist, leben wir nach diesem Prinzip? Also wenn ich weiß, dass diese geistliche, intensive Gemeinschaft mir Kraft bringt und auch anderen Kraft bringt und wenn selbst Leute wie Paulus oder Petrus darauf angewiesen waren, ja, dann sollte das ja total der normale Bestandteil von meinem Leben sein, oder? Also dann sollte das ja total zu meinem Alltag gehören, dass ich diese intensive Gemeinschaft suche. Mein Eindruck ist, dass irgendwie, obwohl das total logisch ist und total Sinn macht, irgendwie es doch schnell verloren gehen kann. Dass sich ganz schnell Dinge dazwischen schieben, zwischen mich und die geistliche Gemeinschaft. Und dann ist diese Kette unterbrochen und ich bin kraftlos. Was sind das für Dinge, die sich dazwischen schieben können? Ich glaube, da gibt es tausende von Beispielen. Ein ganz aktuelles Beispiel, was jeder von uns gerade kennt, sind zum Beispiel diese Corona-Maßnahmen. Die machen es einem ja wirklich nicht leicht. Man ist an allen Enden und Ecken eingeschränkt und irgendwie schränkt das ja auch die Möglichkeit zur geistlichen Gemeinschaft ein, das stimmt. Aber was ich euch fragen will, ist Folgendes. Machen diese Maßnahmen, unter denen wir alle gerade stehen, machen die geistliche Gemeinschaft unmöglich? Oder machen sie es nur ein bisschen komplizierter und man muss sich umso bewusster dafür entscheiden? Ich glaube, es ist Letzteres. Sie machen es nicht unmöglich, sie fordern einen nur heraus. Zum Beispiel, wir dürfen hier uns im Gottesdienst vor Ort treffen. Wir dürfen uns im Hauskreis, auch hier in der Kirche, zusammen vor Ort zusammensetzen. Wir dürfen zur Kinder-, Teen-, Jugendstunde gehen. Das ist alles möglich. Ja gut, das Einzige, was man machen muss, ist dann eben diese nervige Maske tragen. Ne? Aber ganz ehrlich, was ist mir diese geistliche Gemeinschaft wert? Also, wenn ich doch weiß, dass diese geistliche Gemeinschaft mir so viel Kraft bringt und mich weiterbringt im Leben, ist es dann nicht für mich ein leichtes zu sagen, okay, dann trage ich eben diese Maske, auch im Hauskreis, auch wenn das dann vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Oder bin ich dann zu bequem? Oder ist es mir nicht angenehm genug oder so? Ich glaube teilweise, ja, es ist schwieriger. Ja, es fordert heraus, aber wenn man so Kosten, Nutzen abwägt, ich glaube, da ist so viel Mehrwert drin, wenn man diese Dinge einfach mal bewältigt. Wie kann das konkret aussehen? Ein paar Punkte. Den einen habe ich ja schon erwähnt, der Gottesdienst. Es ist voll schön, dass der Gottesdienst so voll ist. Ich will dich immer ermutigen, wenn es dir irgendwie möglich ist, wenn die Gesundheit das zulässt, dann komm unbedingt hierhin zum Gottesdienst vor Ort. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es total schön, dass wir diese Möglichkeit haben, online auch den Gottesdienst auszustrahlen. Es ist total das Privileg, dass wir das können, dass all die Leute, die krank sind, da auch dabei sein können. Aber es ist einfach so viel gewinnbringender, bin ich fest überzeugt, von wirklich vor Ort in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein. Hier vor Ort zusammen zu sein, sich beim Begrüßen einfach kurz zu sehen, einfach auch nur ein Zulächeln oder dann sich auf dem Weg nach draußen kurz auszutauschen, wie es einem geht. Einfach dieses gemeinsame Hören auf Gottes Wort. Allein das hier, auch wenn wir keinen Kaffee trinken haben, ja, aber allein das hier, das stärkt schon so viel mehr, als wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Genau das Gleiche gilt auch für den Hauskreis. Ich will dich ermutigen, besuch deinen Hauskreis oder such dir einen Hauskreis, besonders jetzt. Ja, Hauskreis ist zurzeit anstrengender als sonst. Also entweder man macht das online, da muss man sich erstmal mit Technik auseinandersetzen und die kann einen schon mal überfordern. Mein absolutes Verständnis dafür. Oder man macht es vor Ort und dann mit Masken und so weiter und das ist nicht so angenehm. Aber dieser Mehrwert, den man dadurch hat, dass man gemeinsam ins Wort Gottes schaut, dass man gemeinsam sich austauscht, über Gebetsanliegen redet, miteinander betet und dieses intensive Zusammen erlebt, ich glaube, der ist es wert. Er ist es wert, entweder Masken zu tragen oder auch mal sich Hilfe zu suchen, dass jemand einem so ein Zoom-Meeting einrichten kann. Ich glaube, das ist es wert. Man verpasst vieles, wenn man das zu schnell aus dem Fenster schmeißt. Und noch ein drittes, Freunde. Also ich finde es total schön, wenn man einen guten christlichen Freund hat. Und noch viel schöner ist es, wenn man mit diesem Freund auch über Jesus reden kann, oder? Und ich glaube, da gibt es so viel Potenzial, auch einfach diese ganz normalen Treffen auch unter so eine geistliche Führung zu stellen. Als Freundeskreis machen wir das zum Beispiel immer wieder, dass wir uns zusammensetzen und dann essen wir erstmal gemütlich zusammen und dann setzen wir uns zusammen auf die Sofas und lesen einfach einen Bibeltext zusammen. Wir tauschen uns ein bisschen so drüber aus, gehen den Vers für Vers durch, gucken, was es für uns bedeutet und dann beten wir zusammen und dann machen wir einfach unseren normalen Abend weiter. Aber wir bauen eben dieses Stückchen, so eine Stunde manchmal vielleicht, einfach ein, wo wir uns austauschen. Oder wenn wir uns einfach zu zweit treffen mit einem guten Freund, dann einfach Bibel lesen, austauschen, Gebetsanliegen austauschen, beten und dann was anderes. Total schön, es ist gar nicht kompliziert. Einfach mal anfangen. Weißt du, ich glaube, William Carey, von dem ich am Anfang geredet habe, der war sich dieser Tatsache wirklich bewusst, dass wir geistliche Gemeinschaft brauchen, um geistlich Kraft zu haben. Und deswegen hat er sich an dieses Seil geklammert. Er hat gesagt, meine Freunde, ich steige in diese Mine herab, aber nur, wenn ihr das Seil festhaltet. Nur wenn wir in diesem engen geistlichen Kontakt bleiben, uns gegenseitig stärken, gegenseitig das Seil halten, und dann können wir Großes mit Gott erleben. Und ich glaube auch, das ist bei uns so, dass dann ja, wir das tun können, wozu wir berufen sind. Das führt uns auch zu den letzten beiden Versen, Verse 6 bis 7. Da schreibt Paulus weiter: Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also Paulus bezieht sich hier auf das, was wir gerade alles so ausgearbeitet haben, um dieser Ursache willen. Das heißt, weil du wahren Glauben in dir hast, Timotheus, und weil, wenn wir uns treffen in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft, große Kraft, Freude liegt, deswegen erinnere ich dich, fach die Gnadengabe Gottes an. Also Timotheus hat hier scheinbar eine Gnadengabe, das heißt, er hat ein göttliches Geschenk erhalten und dieses göttliche Geschenk, das soll er anfachen. Was heißt anfachen? Ich glaube, das meint einfach so eine kleine Flamme. Wenn man da Sauerstoff hinzuführt, dann wird diese Flamme immer größer und stärker. Und genau das Gleiche kann man auch mit einem Geschenk machen, mit diesem Geschenk Gottes machen. Wenn Timotheus das zur Entfaltung bringt, immer mehr darin wächst und arbeitet, dann wird das eine große Flamme. Okay, um was geht es hier? Was ist das für eine Gnadengabe, von der Paulus hier redet? Er sagt hier, Timotheus, du hast diese Gnadengabe empfangen durch das Auflegen meiner Hände. Okay, das heißt, scheinbar hat Paulus irgendwann einmal Timotheus so die Hände aufgelegt und dadurch hat er eine Gnadengabe empfangen. Das klingt für mich erst einmal, wenn ich das so lese, so übernatürlich, im Sinne von, dass Paulus irgendwie eine Macht hatte und dass er dann quasi diese Macht gebraucht, um Timotheus irgendetwas ja, zu übertragen auf ihn. Klingt erstmal für mich so. Ich glaube tatsächlich, nachdem ich das jetzt öfters gelesen habe und auch andere Stellen zusammengenommen habe, dass es darum nicht geht hier. Es kann sein, ich will das nicht ausschließen, aber mein Eindruck ist, dass das einen anderen Fokus hier hat. Und zwar, dass Paulus hier eine Amtseinsetzung vor Augen hat. Also so wie bei uns, wenn ein Ältester eingesetzt wird, so werden ihm auch die Hände aufgelegt. Und das ist so eine symbolische Handlung. Und dadurch wird dieser Mann dann zum Ältesten. Und ich glaube, genau sowas hat Paulus hier auch vor Augen, dass er eines Tages Timotheus die Hände aufgelegt hat und dadurch ist Timotheus seinen Dienst angetreten. Und dieser Dienst, dieses neue Amt, was Timotheus empfangen hat, ja auch das ist eine Gnadengabe Gottes. Diese Position, die er jetzt eingenommen hat, diesen Dienst, den soll Timotheus anfachen, den soll er ausleben, das soll er ja zur Entfaltung bringen. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Moment mal, ich habe das Wort Gnadengabe irgendwie mit Befähigung assoziiert bisher. Also ich habe immer verstanden, dass Gnadengabe eine konkrete Befähigung meint, die Gott in mein Leben legt. Stimmt, das meint das Wort Gnadengabe sehr oft. Aber das Wort wird in der Bibel auch manchmal ein bisschen breiter verwendet und meint dann eben nicht nur eine Befähigung, sondern kann auch ein bisschen mehr als das meinen. Es stimmt, es gibt einerseits diese Stellen, die darüber reden, dass jeder Christ eine Gnadengabe empfangen hat. 1. Petrus 4 ist da so eine schöne Stelle. Jeder Christ hat einige Befähigungen vom Geist Gottes erhalten, eine konkrete Begabung. Und die sollen wir ausleben. Wir erfahren weiter in 1. Korinther 12 und in Römer 12, auch zwei wichtige Kapitel, ein bisschen mehr Details dazu. Also was für Gaben gibt es denn so? Was für Begabungen legt Gott denn so in uns hinein? Das sind so Aufzählungen verschiedener Gaben und so ein bisschen Erklärung drumherum. Aber darüber hinaus gibt es noch mehr. Also es gibt noch mehr Bibelstellen. Zum Beispiel gibt es dann noch Römer 6. Da spricht Paulus davon, dass das ewige Leben selbst eine Gnadengabe Gottes ist. Also das ewige Leben ist auch eine Gnadengabe. Oder wenn man Epheser 4 nimmt, das sieht man jetzt leider nicht auf der PowerPoint. Epheser 4, da spricht Paulus davon, dass verschiedene geistliche Ämter und Positionen, er spricht davon Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten, dass auch diese bestimmten Positionen eine Gabe Gottes sind. Ich finde das sehr schön. All das, also so ein Geschenk Gottes, kann noch viel breiter verstanden werden. Ja, jeder Christ hat eine Begabung Gottes bekommen, ganz, ganz wichtig. Aber darüber hinaus, all das, was Gott dir sonst auch anvertraut, ob es irgendeine Position in der Gemeinde ist, auch das ist ein Geschenk Gottes an dich oder durch dich auch an die Gemeinde. Und auch dieses Geschenk gilt es auszuleben, gilt es zu entfalten, zu immer größer werden zu lassen. Gott beschenkt uns damit so viel mehr. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Nun, erst einmal, wenn du an Jesus Christus glaubst als deinen persönlichen Retter, dann bist du begabt. Also du hast eine Begabung in dir, die hat Gott in dich hineingelegt. Das ist Fakt, das kann man nicht das leugnen, das ist so. Du hast eine Begabung. Und wenn du diese Begabung hast, dann hast du auch eine Aufgabe damit. Also Gott gibt uns Begabungen, damit wir damit gemeinschaftlich in der Gemeinde dienen können und uns gegenseitig helfen. Das ist ein Teil der geistlichen Gemeinschaft, ist einander zu dienen. Das heißt, wenn du eine Gabe hast, dann lebst du ja auch aus. Das heißt, erstmal muss man sie vermutlich entdecken und dann Stück für Stück trainieren und zur Entfaltung bringen, bis sie irgendwann immer mehr Frucht trägt. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn ich mich dazu entscheide, meine Gabe, die Gott mir gibt, nicht einzusetzen, dann schade ich mir selbst damit, weil ich dann nicht das auslebe, wozu ich berufen bin. Und wenn man das nicht lebt, wozu man berufen ist, dann kann man nicht glücklich werden. Jedenfalls nicht langfristig und dauerhaft zu diesem tiefen Frieden haben. Und gleichzeitig schade ich auch meiner Gemeinde damit, weil dann ja quasi mein Beitrag fehlt. Und dann ist das nämlich nicht ganz vollständig. Das heißt, ich habe eine Verantwortung, auch für meine Gemeinde. Das heißt, ich will dich ermutigen, entdeck deine Gabe und setz sie ein. Das kann so verschieden sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, in der Gemeinde zu dienen, sich einzubringen. Geh auf Entdeckungstour. Schau dir gerne auch 1. Korinther 12 an, Römer 12. Lass dich inspirieren, auch von dem, was da so steht. Rede mit anderen Christen, mit der Gemeindeleitung, um einfach was zu entdecken. Und dann leg los. Es kann sein, dass du hier bist und sagst, okay, ich glaube an Jesus, aber ich gebe offen zu, ich diene der Gemeinde nicht oder ich diene nicht in der Gemeinde. Ich glaube, es gibt immer wieder Christen, auf die das zutrifft. Und beim Studieren hier sind mir 4 Gründe aufgefallen, 4 typische Gründe, warum Christen nicht dienen. Und falls das auf dich zutrifft, prüf dich einfach mal an diesen 4 Gründen, ob einer davon auf dich zutrifft. Ein erster Grund, den ich identifiziert habe, das ist Angst. Ganz einfach Angst. Ich habe Angst, dass ich etwas vielleicht nicht gut genug kann. Oder ich habe Angst, mich zu blamieren. Oder ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen und deswegen lasse ich es lieber ganz sein. Zweiter Grund sind, dass man meint, dass man einfach keine Kraft dazu hat oder keine Zeit, dass man vielleicht so eingebunden ist in Familie und Arbeit und dies und das, dass man einfach keine Zeit dafür hat. Und es tut einem ja leid, aber es geht leider nicht. Dritter Grund ist keine Liebe. Also schlichtweg der Punkt, dass es mir einfach egal ist, dass ich keine intensive Liebe zu Gott habe, weil wenn ich Liebe zu Gott hätte, dann hätte ich auch Liebe zu meinen Mitmenschen und zur Gemeinde und dann würde ich mich einbringen. Aber wenn mir die Liebe zu Gott, zur Gemeinde, zum Menschen fehlt, dann ist mir das auch kein Anliegen. Und ein vierter Grund ist ganz einfach keine Selbstdisziplin. Also, dass ich zwar grundsätzlich will, aber mich irgendwie nicht dazu entscheiden kann, was ich jetzt genau mache oder dass ich hin und her geworfen bin und mal hier und mal da bin und dass ich dann irgendwie keine richtige Zugehörigkeit habe zu einer Gemeinde und deswegen mich nicht einbringe. Das sind so 4 typische Gründe, warum Christen nicht in der Gemeinde dienen, obwohl sie es eigentlich sollten, weil sie eine Aufgabe haben. Wenn einer dieser Gründe auf dich zutrifft, dann kann ich dir nur sagen, hey, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt eine richtig gute Hoffnung. Die Antwort auf diese 4 Gründe finden wir nämlich in Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Es ist genau das Gegenstück zu der Angst oder der fehlenden Liebe oder der fehlenden Kraft oder Zeit oder der fehlenden Selbstdisziplin. Es gibt uns Gott alles. Er gibt uns das Gegenstück zu unserer Unfähigkeit. Ich finde das so stark. Gottes Geist gibt uns alles, was wir brauchen, um das zu tun, was er will. Gott ist nicht gemein, dass er uns nicht ausstattet. Nein, er gibt uns alles mit. Er gibt uns Kraft. damit wir unsere Schwachheit hinter uns lassen können oder unsere Angst. Er gibt uns Liebe ins Herz, die uns so oft fehlt. Er gibt uns aber auch die Möglichkeit, Selbstdisziplin zu lernen. Und wie? Wie komme ich daran? Naja, lass uns jetzt mal zum ersten Teil der Predigt zurückkommen. Wie war das nochmal? Kraft durch geistliche Gemeinschaft. Ja, es ist Gottes Geist, ne? Und geistliche Gemeinschaft, das hängt zusammen. Das heißt mit anderen Worten zusammengefasst, wenn ich geistliche Gemeinschaft suche, mit engen Freunden, mit Christen, im Hauskreis, in der Gemeinde, wenn ich das alles suche und das intensiv pflege, dann gebe ich dem Geist Gottes Raum in meinem Leben. Und dann kann der Geist Gottes mich auch erfüllen. Dann kann der Geist Gottes mich mit Liebe ausstatten, mit Kraft, mit Disziplin, mit allem, was ich brauche. Und dann, ja, dann kann ich auch dienen, weil dann bin ich dazu voll ausgestattet und befähigt. Ich finde das so schön. Intensiv ausgelebte Gemeinschaft führt zu Kraft, Liebe, Disziplin. Und das befähigt mich. Wenn du jetzt merkst, gerade, dass du selber momentan deine Gaben vielleicht gar nicht einsetzt, dass du sie nicht einbringst. Oder wenn du merkst, dass du momentan einfach kraftlos bist, vielleicht auch ohne Freude, ohne wahre Erfüllung, dann fang an diesem Anfang an. Fang bei dieser geistlichen Gemeinschaft an. Such die ganz, ganz dringend. Treff dich mit irgendeinem Freund, mit irgendeinem Bekannten oder mit irgendjemandem, der einfach im Glauben steht und tausch dich aus und such diese Kraft darin. Lass dich erfüllen von Gottes Geist und dann hast du auch wieder Perspektiven. Ich komme zum Schluss. William Carey, ich mag diesen Mann übrigens, es gibt eine Biografie von ihm, kann ich sehr empfehlen. Dieser Mann, der wusste, er allein kann nichts. Aber in dieser Gemeinschaft mit seinen Freunden, mit seinen vier englischen Freunden, die das Leben lang hielt, ging er nach Indien, war da 40 Jahre lang Missionar und Bibelübersetzer, und hat Großartiges mit Gott erlebt. Und Paulus hat genau das Gleiche vor Augen. Paulus sagt, Timotheus, ich sehne mich so nach dir, weil wenn ich dich sehe, mit dir Gemeinschaft habe, weil du einen wahren Glauben hast, dann werde ich mit Freude erfüllt, mit Kraft, mit allem, was ich brauche. Und Timotheus, genau dann kannst du auch deinen Dienst ausführen. Wir alle sind hier herausgefordert. Also ganz neu herausgefordert. Ich glaube, gerade jetzt in Zeiten von Corona, auch mal kreativ zu sein, um geistliche Gemeinschaft zu suchen. Nicht alles auf die Umstände zu schieben und sagen, ja, es geht gerade nicht oder ja, es ist so unangenehm oder schwierig, ich mag keine Masken oder ich mag das nicht. Nicht darauf etwas schieben, sondern sagen, okay, was will ich eigentlich? Ich will die Kraft, ich will die Gemeinschaft und dann bin ich auch bereit, ein paar unangenehme Umstände zu akzeptieren. Lass uns das machen. Und lass uns dann sehen, wie Gott uns mit Kraft und Freude erfüllt. Ein kleines Zitat zum Abschluss. Das ist das Leitmotto der Missionsgesellschaft von Carey. Das haben sie am Anfang direkt festgelegt. Erwarte Großes von Gott. In dieser Gemeinschaft mit Gott. Erwarte Großes von Gott und dann tu Großes für Gott. Amen.